This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, Mittwoch, der 6. April 2011, 20 Uhr und ziemlich genau 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermuda-Funk. Und wie so häufig haben wir euch heute auch hoffentlich interessante Studiogäste mitgebracht. Wir haben heute zu Gast zwei Kandidaten für den Aufsichtsrat beim SV Waldhof Mannheim. Nämlich zum einen Alexander Rudnick. Hallo Alex.
Hallo.
Und zum anderen den Bernd Häusermann. Hallo Herr Häusermann, ich grüße
Hallo.
Sie. Ja, zunächst mal muss ich vermelden, wir haben...
Darfst du vermelden?
Ich darf vermelden. Ungefähr vor 10 Minuten ist das Spiel zu Ende gegangen beim FV Illertissen mit 0-1 gewonnen und waren damit den 6 Punkte Rückstand auf den FC Nöttingen, was uns natürlich sehr freut. wahrscheinlich wird, die sind wir dann auch sehr gut gelaunt heute Abend während der Sendung. Das zum einen. Zum anderen hat der Dash sich jetzt hoffentlich eine erste Frage überlegt, wie sonst auch immer.
Ja, die Einladung war ja wie immer, wie Daniel uns es schon vorgemacht hat neulich.
Schönen Gruß nach Freudenheim.
Genau, schönen Gruß zum Kollektivo. Ja, wir haben zwei Studiogäste. Ich würde gerne anfangen mit dem Herrn Häusermann. Herr Häusermann, Sie sind Kandidat für den zukünftig zu wählenden Aufsichtsrat. Ich würde gerne wissen, wie Sie denn zum SV Waldhof gekommen sind und warum Sie sich glauben, diese Aufgabe antun zu wollen.
Anzutun, das ist wirklich eine ganz tolle Frage. Also, ich bin schon seit 34 Jahren jetzt Mitglied beim SV Waldhof. Die ganz bucklige Verwandtschaft ist schon für jeher schon immer Waldhof-Tradition. Ich gehe schon über 50 Jahre jetzt auf den Sportplatz. Und warum tue ich mir das an? Das ist eine gute und auch eine berechtigte Frage. Die ganze Zeit, was man immer so alles gehört hat, das klingt für mich einfach nicht gut. Und ich denke, dass ich aufgrund meiner Ausbildung zum Bilanzbuchhalter, dass ich dazu fähig bin, Bilanzen zu lesen. Die kann ich mit Sicherheit sehr gut lesen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass hier einige Leute überfordert sind, sowas überhaupt korrekt wiederzugeben oder zu interpretieren. Und das ist... sag ich jetzt mal, vielleicht mein großes Plus, gehen wir vielen, vielen anderen Leuten und das möchte ich eigentlich in die Waagschale werfen.
Beruflich machen Sie was?
Ich bin also, wie gesagt, Bilanzbuchhalter, arbeite hier bei der Landesbank in Mannheim und bin zuständig Buchhaltung für das Förderkreditgeschäft. Ja, und das mache ich jetzt seit auch schon über 30 Jahren.
Die Landesbank ist gut durch die Finanzkrise gekommen?
Nicht so gut. Also ja, noch eigentlich finanziell noch ein bisschen schlechter, wie der Waldhof an der ganzen Geschichte ist.
Oh.
Ja, das gibt's auch noch.
Gut, Alex, an dich dieselbe Frage. Wie kamst du zum Waldhof? Was verbindet dich mit dem Waldhof? Und warum glaubst du auch, dir dieses Amt antun zu müssen?
Ich bin 1983 zum Waldhof gekommen. Waldhof hat ein Freundschaftsspiel bei uns in Bensheim gemacht und sind damals mit der Zweitligamannschaft, die Tabellenführer war, hingekommen. Und das habe ich mir angeschaut, haben natürlich hoch gewonnen und dann im Fernsehen das erste Spiel gegen Werder Bremen geschaut. Und das hat mich eigentlich dann zum Waldhof gebracht. Jetzt bin ich Vereinsmitglied, Pro-Waldhof-Mitglied, bei den Ultras Fördermitglied, habe eine Dauerkarte auf der Ost. Und zu dem Amt bin ich gekommen, weil ich den Herrn Bielmeier auf den letzten Mitgliederversammlungen erlebt habe, der sich bitter beklagt hat, dass der Aufsichtsrat da nicht richtig eingebunden wird und habe gedacht, als Jurist kannst du da vielleicht auch was zu beitragen, das in Zukunft besser zu machen. Und ja, dann gab es im Sommer dieses Treffen, wo Leute im Verein, die möglicherweise bereit sind, mal sich zu engagieren, gefragt wurden vom Verein. Und da haben wir uns auch beide das erste Mal getroffen. Und seitdem ist der Kontakt nicht abgerissen und jetzt stehen wir zur Wahl.
Korrekt. Direkt zu deiner Person würde gern der Master Maurer wissen, ob du schon immer in Bensheim wohnst und wie man, ja, das hast du gerade erzählt, er sagt, es ist ein hartes Kreuz zu tragen, als Bensheimer Waldhof-Fan zu sein. Kannst du das bestätigen?
Also ich habe in der Grundschule erlebt, dass der Sportlehrer Autogrammkarten von Darmstadt 98 verschenken wollte und die wollte keiner haben. Da habe ich schon als Grundschüler gelernt, dass man wohl auf keinen Fall für Darmstadt 98 sein kann. Und Bensheim ist gerade so die Grenze, da beginnt man sich nach Mannheim zu orientieren. So habe ich das kennengelernt.
Kannst du kurz noch was zu deiner Ausbildung sagen? Du hast gerade eben schon angedeutet, du bist Jurist.
Ja, ich bin Rechtsanwalt, habe früher in der Kanzlei gearbeitet, jetzt bin ich in einem großen Chemiekonzern und bin da in der Rechtsabteilung und mache da europaweit vor allen Dingen Umweltrecht, aber auch alles, was mit Sicherheit, Gesundheit, solche Themen zusammenhängt. Und ja.
Ja, als wir die Sendung geplant haben, haben sich für uns einige Fragen ergeben und die konnte uns niemand so richtig beantworten. Da haben wir uns entschlossen, dass wir doch mal den Mann fragen, der eigentlich dafür zuständig ist, das heißt den Herrn David. Und dementsprechend sind wir losgezogen und haben ein Interview geführt mit dem Herrn David. Das ist sehr interessant und das würden wir eigentlich ganz gerne jetzt mal einspielen und uns dann auf das Interview beziehen, um einige Fragen zu beklären.
Genau, das Interview haben wir vergangenen Donnerstag geführt, am 31.03.2011 beim Herrn David zu Hause Und damals gab es den neuen Satzungsentwurf noch nicht. Von daher konnten wir und Herr David das auch nicht wissen. Dies nur als kleine Anmerkung vorab. Wir hören uns jetzt einfach mal das Interview mit Herrn David an.
This is Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
Ja, schönen guten Abend, Herr David. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Kurzinterview zur Verfügung halten. Herr David, demnächst stehen Aufsichtsratswahlen an. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Wir würden ganz gerne wissen, wie viele Kandidaten sich denn bis jetzt gemeldet haben.
Nochmal, die Zahl darf ich sagen, es sind 15, die sich gemeldet haben, ihr Interesse bekundet haben, im Aufsichtsrat des Sportvereins Waldhof Mannheim 07 mitzuarbeiten.
Namen dürfen Sie keine nennen?
Nein, jetzt doch nicht. Denn es kann ja auch immer noch der Fall eintreten, dass der eine oder der andere sagt, ich habe mir es anders überlegt.
Werden denn alle Kandidaten zur Wahl zugelassen oder nimmt da der Wahlausschuss vorher eine Auswahl vor?
Es handelt sich generell um honorige Persönlichkeiten, die sich zur Wahl stellen, die dem Verein bekannt sind und der Mannheimer Öffentlichkeit bekannt sind. Diese Leute werden dann der Mitgliederversammlung noch einmal vorgestellt. Das heißt, sie stellen sich selbst vor und sagen, wer sie sind, was sie tun und was sie für den Verein vor allen Dingen tun werden.
Sie gehen davon aus, dass die Mitglieder allen bekannt sind. Das heißt, ich als Mitglied erfahre auch erst an dem Abend dann, wer sich zur Wahl stellt. Und wenn ich dann Glück habe, dann kenne ich die. Und wenn ich kein Glück habe, dann muss ich mich darauf verlassen, was die Mehrheit wählt.
Naja, die Gerüchteküche brodelt ja sowieso, wie Sie sich leicht denken können. Und ich gehe davon aus, dass der eine oder der andere schon genannt wird im Vorfeld seiner Wahl bei der Mitgliederversammlung.
Gibt es eine zeitliche Frist, bis zu der sich die Kandidaten gemeldet haben müssen, oder kann man da auch im Prinzip noch am Tag vorher sich zur Wahl anstellen?
Es gibt keine zeitliche Frist, bedeutet aber, dass wir zumindest 2 Tage vor der Wahl die Akten schließen, denn wir müssen ja eine Liste vorsehen, in dem dann die zu Wählenden verzeichnet sind.
Wie wird denn gewählt? Ist es eine Einzelwahl der Personen oder gibt es eine Mannschaft, die sich im Block zur Wahl stellt?
Es ist keine Mannschaft, es sind Einzelpersönlichkeiten. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich eine Listenwahl durchführen und in geheimer Wahl das über die Bühne bringen können. Und wir sehen, es wird mit einfacher Mehrheit gewählt. Das heißt, wer die meisten Stimmen hat, der ist Aufsichtsrat.
Wie würden Sie sich denn persönlich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wünschen?
Ja, wir haben ja eine gute Mischung, nicht wahr, von Leuten, die aus der Wirtschaft kommen, die von der Verwaltung kommen, die aus dem Mittelstand kommen und die alte Hasen, möchte ich einmal sagen, des Sportvereins Waldhof sind, das heißt, ihm seit Jahrzehnten angehören, so dass wir glauben, dass der Aufsichtsrat sehr gut aufgestellt ist.
Welche Vorstellungen haben Sie persönlich von dem Aufsichtsrat, was die Zusammenarbeit mit dem Präsidium betrifft?
Der Aufsichtsrat sollte nicht nur Aufsichtsorgan sein des Präsidiums, sondern sollte darüber hinaus versuchen, dem Präsidium zu helfen in seiner schwierigen Aufgabe. In der schwierigen Aufgabe deswegen, weil es ja den Fußballvereinen vorn und hinten immer an einem nur fehlt und das ist am Geld.
Das heißt, Sie wünschen sich schon auch Leute, die in der Lage sind, unter Umständen dem Verein finanziell unter die Arme zu greifen, wenn es Not am Mann ist.
Ja, wir haben ja auch Leute als Kandidaten benannt, die Sponsoren sein könnten mit ihrer Firma oder ihrem Betrieb und gehen davon aus, dass sie dem Waldhof auch finanziell zur Seite stehen werden.
Aus wie vielen Personen wird denn der Aufsichtsrat diesmal bestehen?
Die alte Satzung sieht vor, dass er aus 7 Personen und einem ersten und zweiten Ersatzkandidaten besteht. Wie die neue Satzung aussieht, das vermag ich im Augenblick nicht zu sagen. Da müssen wir abwarten. Es ist meines Erachtens dahingehend diskutiert worden, den Aufsichtsrat zu verkleinern. Das heißt, auf 5 Personen plus einen Ersatzkandidaten zu bringen.
Wie stehen Sie zu dieser Veränderung?
Ich halte das für gut, denn der alte Aufsichtsrat war zu groß. Das heißt, er war dem Präsidium schon an der Anzahl überlegen. Und das führte zu keinen guten Gesprächen zwischen Präsidium und Aufsichtsrat.
In der Vergangenheit wurde bemängelt, dass aufgrund der Satzung der Aufsichtsrat eigentlich keine richtige Aufsicht führen kann, sondern eher zum Abnicken da ist. Wissen Sie da, inwieweit das zum einen zutrifft, beziehungsweise wie die Satzungsänderung dann dem entgegenwirkt?
Ich glaube, die Satzungsänderung sieht so aus, dass der Aufsichtsrat wirkliche Rechte der Aufsicht wahrnehmen kann und nicht nur dann im Nachhinein zum Zunicken nun befragt wird.
Gerüchteweise habe ich gehört, dass unter Umständen die Kandidaten von der Anzahl her so beschnitten werden, dass es im Prinzip genau der Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze entspricht. Können Sie mir darüber was sagen?
Nein, wir nennen bei 7+2 Kandidaten die Zahl, die in der Satzung genannt ist, mehr nicht. Sollte sich die Satzung eine Veränderung erfahren, dann würde es so sein, dass vielleicht einige Kandidaten zurücktreten würden oder dass sie sagen, na Gott, wir wollen die Listenwahl durchführen, wer die meisten Stimmen hat, der ist gewählt. Das heißt, wir bleiben bei unserer alten Fassung, indem wir 7 Kandidaten vorschlagen als Aufsichtsratmitglieder plus 2 Ersatzkandidaten.
Da muss ich nochmal nachfragen. Das heißt, es gibt 15 Kandidaten, aber Sie schlagen im Prinzip, wenn es jetzt 7 sein sollten, auch nur 7 zur Wahl vor.
Wir schlagen 7+2 Ersatzkandidaten vor.
Und falls die anderen 15, also der Rest jetzt nicht zurücktreten wollten, dann werden sie trotzdem auch nicht aufgestellt, oder?
Also wir haben das allein, nach der derzeitigen Satzung hat der Wahlausschuss das alleinige Recht der Aufstellung von Kandidaten.
Nach welchen Kriterien werden denn die Kandidaten dann ausgewählt?
Die Kandidaten werden nach den Kriterien der gesellschaftlichen Schichtung ausgewählt. Das heißt, in welchen Berufen sie angehören, welche Unternehmungen sie haben und so weiter und so fort.
Findet das in enger Absprache mit dem Präsidium statt oder hat es andere Kriterien?
Wir haben ein Gespräch mit dem Präsidium in dieser Sache geführt und sind zu einer Art Übereinkunft gekommen in unseren Ansichten.
Kann ich das so verstehen, dass das Präsidium im Prinzip mit Ihnen abspricht, wen Sie ganz gerne als Kandidaten hätten, das heißt, wen Sie auch ganz gerne im Aufsichtsrat hätten?
Das kann man so nicht verstehen. Auch das Präsidium ist daran interessiert, Kandidaten zu haben, die sehr leistungsfähig sind und bereit sind, dem Verein zu helfen. Und da sprechen allein sachliche Gründe und nicht persönliche Gründe.
Könnte da nicht ein Interessenskonflikt entstehen, dass im Prinzip das Präsidium ja schon die Aufsichtsratskandidaten vorschlägt und eigentlich ja der Aufsichtsrat das Präsidium ein bisschen kontrollieren soll, also auch als eine Aufgabe, dass dem vielleicht nicht so geschieht?
Also wir haben versucht, dem Präsidium auch klarzumachen, dass man niemanden vorschlagen kann, mit dem man eng liiert ist. Das heißt, es muss die Aufsichtspflicht und das Aufsichtsrecht immer gewahrt sein.
Herr David, ich bedanke mich für die Auskunft.
Ich bedanke mich für das Interview.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.
Ja, Sie haben das Interview gehört. An Ihrer Reaktion erkenne ich, dass Sie das eine oder andere so noch nicht vernommen haben. Sie nicken beide. Lassen Sie uns mal ganz kurz das Interview durchsprechen. Können Sie nachvollziehen, dass die Kandidaten erst so relativ spät bekannt gegeben werden? Sie können sich gerne...
Also eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also irgendwie soll man sich schon von den Leuten ein Bild machen. Und es ist ja schließlich ein Gremium, das im Verein sehr, sehr wichtig ist und das auch sehr ernst genommen werden soll. Und dann sollte man eigentlich schon wissen, mit wem man es zu tun hat. Das ist meine Meinung.
Ich denke auch, dass im Dezember auf der Liste einige Leute gestanden haben, wo wenig Leute wussten, wer ist das überhaupt. Und da sollte man eigentlich die Möglichkeit haben, sich vorher schon mal vielleicht ein bisschen näheres Bild zu verschaffen. Denn woher wollen die Leute wissen, ob ein guter Anwalt, ein schlechter Banker oder ein toller Kaufmann ist? Das so ist kann man in 5 Minuten vorstellen, gar nicht rüberbringen.
Ja, Herr David spricht die Gerüchteküche an, die brodelt. Mir ist außer Ihnen beiden jetzt keiner bekannt gewesen, der sich aufstellen lässt. Können Sie denn uns Namen nennen, von denen Sie wissen, dass Sie lachen beide?
Ja, es gibt zumindest noch den Oliver Markgangelbauer.
Ja, stimmt. Den haben wir ja noch vorgeschlagen. Sonst Namen, die Sie kennen?
Ich habe keine Liste gesehen.
Also mir sind die Namen der Herr Fahrenkopf von der MVV bekannt, der Herr Quast, der Bürgermeister Quast von der Stadt Mannheim.
Der, ja, okay.
Dann wäre noch jemand im Gespräch von der Eichbaum, also sprich die drei Sponsoren. Da soll noch jemand mit reinkommen oder zur Wahl sich bereit erklären. Dann der Herr Pohl, habe ich gehört. Der Herr Bielmeier würde wieder sich bereit erklären zu kandidieren. Das ist mir zu Ohren gekommen.
Herr Spargerer?
Das habe ich noch nicht gehört. Das ist mir neu.
Das ist eine Frage, okay. Ja. Gut, lassen wir das einfach mal so stehen und schauen wir mal, was sich gibt. Angeblich sollte ja ein bisschen vorher dann schon die Gerüchteküche auch was rausrücken. Meine Frage an Sie, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist ja auch die Verkleinerung des Aufsichtsrats. Wie stehen Sie denn eigentlich zur Verkleinerung des Aufsichtsrats? Sind Sie der Ansicht, dass 7+2 tatsächlich zu viel sind oder ist das eine sinnvolle Maßnahme?
Ich denke mal, der Proport ist auch nicht besser mit dem Präsidium, die sind jetzt auch nicht so viele. Und dann als Aufsichtsrat doppelt so viel ist, das wäre vielleicht auch nicht ganz so gut. Also ich hätte jetzt mit 5 kein Problem.
Auch ich habe mit 5 Leuten kein Problem. Ich habe auch mit 7 Leuten kein Problem. Wenn dieses Gremium vordergründig für die Finanzen zuständig sein soll oder Unterstützung des Präsidiums, da sind mir ehrlich gesagt 7 Leute mehr lieber. Weil dann habe ich mehr 2 Personen, mehr die dem Verein nützen können und helfen können. Das ist meine Meinung.
Ja, das sehen wir persönlich auch so ein bisschen. Ja. Kommen wir mal zu sprechen auf das Prozedere, wie es an sich abläuft. Das heißt, eigentlich sind 15 Kandidaten da, aber es werden nur 7+2 zur Wahl vorgeschlagen.
Oder 5+1.
Nein, erstmal die 7+2, weil noch nicht klar ist, ob die Satzung auch tatsächlich geändert wird. Das heißt, die Abstimmung findet ja vorher statt. Das heißt, zuerst werden mal 9 Kandidaten vorgeschlagen. Wie ist es für die anderen 6, die dann nicht zur Wahl stehen?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sehr glücklich drüber ist, weil irgendwo, wenn man sich bereit erklärt, dann ist, ich gehe mal davon aus, dass alle Personen mit viel, viel Herz dabei sind, für den Verein mitzuarbeiten. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand glücklich ist, dass er dann beiseite geschoben wird.
Wenn man sich einmal entschieden hat zu kandidieren und dann noch nicht mal die Chance hat, dann auch wirklich zur Wahl anzutreten, ja. Das ist schon ein bisschen frustrierend, das kann ich mir vorstellen.
Ganz genau.
Aber Ihnen beiden ist jetzt nichts bekannt, dass Sie eventuell nicht auf dieser Liste auftauchen.
Nein, wirklich gar nichts.
Also wir haben vorhin gesagt, und ich habe gesagt, wir stehen zur Wahl. Das ist jetzt gar nicht mehr so sicher nach dem
Interview. Wer weiß, ne? Ja.
Ja, wir hatten nämlich auch schon die Überlegung, ob wir jetzt die Sendung mit
die zwei falsche Person ausgewählt habt. Ja.
Die Sendung mit 2 Kandidaten führen, die am Schluss dann gar nicht zur Wahl stehen. Also von daher ist es natürlich schon ein bisschen unglücklich, wobei der Herr David so argumentiert, dass unter Umständen das auch für die Leute sehr unangenehm sein könnten, dass man dann nicht gewählt wird und das als persönlicher Gesichtsverlust gewertet werden könnte. Das wäre für Sie persönlich jetzt nicht so.
Nee, muss ich immer in Kauf nehmen bei einer Wahl.
Ganz genau, so ist es.
Okay, und wenn jetzt tatsächlich 9 Kandidaten, nehmen wir an, Sie wären dabei bei den 9, und dann wird die neue Sitzung durchgewunken, dann müssten eigentlich wieder 3 laut Herr David, eigentlich sollten sich dann der 3 irgendwie bereit erklären, nicht zu kandidieren, damit man dann eben auch wieder dann die 5+1 hat, die man möchte. Mhm. Wie sieht es für Sie da persönlich aus? Wären Sie bereit, zurückzutreten?
Also meine Meinung ist, ich muss nicht unbedingt dabei sein. Ich möchte gern mitarbeiten, aber es ist nicht unbedingt, dass ich jetzt alles übers Knie brechen muss und ich muss jetzt unbedingt dabei sein. Wenn es hier Leute gibt, die besser sind wie ich, da bin ich der Letzte. Also das kann es nicht sein. Es gibt nur ein Interesse, das ist das Interesse für den Verein und nicht für einzelne Personen. Ganz klar.
Sehe ich ganz genauso. Jetzt, wo man sich mit dem Thema so lange beschäftigt hat, würde ich aber ehrlich gesagt dann auch mich gern zur Wahl stellen wollen. Wenn ich da nicht gewählt werde, muss ich sagen, okay.
Dann muss man es akzeptieren.
Das ist okay. Man kann ja dann ganz immer genau noch im Verein mitarbeiten, so wenn man da nicht gewählt wird. Aber das jetzt zu erleben, das wird dann schon eigentlich ganz gut, dass man dann die Wahl auch tatsächlich mitmacht und dann sagt, je nachdem, wie es ausgeht, arbeite ich da oder damit.
Herr David spricht von den Kandidaten als eine gute Mischung von Unternehmern, Leuten aus der Verwaltung, bezeichnet sie als alte Hasen des SVW. Mhm. Da gehen bei mir persönlich noch ein paar Alarmglocken an. Würden Sie zum einen die Beschreibung auf sich zutreffend sehen?
Tja, das kann man sehen, wie man will, ne?
Ja gut, ich meine, Sie sind jetzt schon lange dabei, aber Sie sind nicht in irgendwelcher Funktion dabei, zumindest weiß ich das nicht.
Ja gut, ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 61 Jahre alt, ob ich dann deswegen schon ein alter Hase bin, das muss ich Herrn David überlassen. Wahrscheinlich bin ich noch Jungspund in seinen Augen, ne? So alt wie der Herr David ist.
Ja,
das aber Alter spielt keine Rolle, es spielt nur die Qualifikation. Das Herzblut, das muss eine Rolle spielen und die Bereitschaft, präsent zu sein. Was nützt mir das, wenn ich jemanden reinwähle, der keine Zeit hat, der nicht bereit ist, hier mitzuarbeiten? Das kann es nicht sein. Wir brauchen Leute, die sich darüber im Klaren sind, was auf sie zukommt, was sie da drin zu machen haben. Und das ist in erster Linie ist es für mich eine Kontrollfunktion. Ich muss den Leuten auf die Finger gucken können, ich muss wissen, was die treiben, machen. Und dass man dann dementsprechend halt auch eingreifen tut, wenn das nicht so läuft, wie das ist. Es kann nicht so sein, dass es wie die ganze Zeit ist, dass dort der große Zambano da ist und schmeißt einem Zahler an den Kopf. Die Einnahmen stimmen nicht, die Ausgaben stimmen nicht, es läuft alles anders. Und zum Schluss ist der Verein total kaputt an der Wand. Das darf nicht mehr passieren. Die Zeit haben wir nicht mehr. Und das können wir uns auch nicht mehr leisten.
Hören wir gerne, Alex. Ich vermute mal, du siehst es auch so ähnlich, oder?
Ich hoffe zumindest. Ich ganz genauso. Zum alten Hasen muss ich noch was sagen. Also ich bin in letzter Zeit so oft nach meinem Alter gefragt worden, ob ich denn überhaupt schon so alt bin, dass ich gewählt werden kann. Da kann ich von altem Hasen natürlich da nichts halten.
Also meine Frage wäre da eben auch gewesen, ob man jetzt nicht auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Aufsichtsrat eigentlich von meiner ausstehenden Situation nicht so richtig gute Arbeit geleistet hat die letzten Jahre, ob es da nicht auch mal eben sinnvoll wäre, die alten Strukturen so ein bisschen aufzubrechen und eher so ein paar Jungspunde, neue Hasen, die eben auch qualifiziert sind und bereit sind zu engagieren, damit reinnehmen.
Ja, was ist jetzt ein Jungspund dann?
Oh, der Alex ist mit...
Okay.
Also ich finde, die Mischung macht, also da soll die Fachleute rein. Ob das jetzt ein Anwalt mit 40 ist oder mit 60, das denke ich nicht das Thema. Wir brauchen eine gute Mischung, wir müssen Finanzexperten sein. Ich denke, auch ein Jurist muss rein.
Jurist wäre sehr gut.
Ein Sponsorenvertreter finde ich auch gut. Ja. Und das Alter ist für mich wirklich sehr nachrangig.
Ganz genau.
Gut, wir haben im Interview auch angesprochen, die Möglichkeiten, die der Aufsichtsrat damals angeblich nicht hatte, auf sich zu führen. Haben Sie sich schon mit der Satzungsänderung befasst? Haben Sie sich die schon mal angucken können?
Ich habe es mir angeschaut. Die Aufgaben des Aufsichtsrats sind um zwei Punkte erweitert worden. Das ist einmal den Vorschlag für die Wahl des Präsidenten. Ich denke mal, das steht in nächster Zeit erstmal nicht an und ist jetzt auch nicht eine Möglichkeit, auf sich zu führen. Und dann haben wir noch die Genehmigung entgeltlicher Tätigkeiten des Präsidiums. Das ist nicht,
auch aufgefallen?
Nicht furchtbar viel mehr. Ich meine, dass aber die alten Mittel durchaus gereicht hätten. Ich denke, man muss das halt wahrnehmen. Da steht drin, dass man den Finanzplan zu überprüfen hat und zu genehmigen hat. Und wenn man da ein Problem hat, dass der Finanzplan einfach nicht stimmig ist, dass irgendwas überhöht angesetzt wird, irgendwo was verschwiegen wird, dann muss man vorher schon intern sagen, Leute, so geht's nicht, das müsst ihr nochmal nacharbeiten. Und die bisherigen Mittel hätte man nutzen können. Herr Bielmeier hat gesagt, es gab die Sitzungen nicht mehr im Präsidium, wenn ich mich richtig erinnere, die vorgeschrieben sind. Ja. Die muss man einfordern dann. Die müssen passieren, das kann nicht sein.
Ja. Gut, aber wir haben uns die Satzung auch angeschaut. Wir konnten eigentlich jetzt nichts Ernsthaftes finden, was sich unterscheidet an Aufsichtsmöglichkeiten zu der alten Satzung, was eigentlich nur heißt, dass der alte Aufsichtsrat offensichtlich seine Tätigkeit nicht ernsthaft ausgeführt hat.
Also ich kann die Arbeit des alten Aufsichtsrats nicht beurteilen. Das steht mir erstens nicht zu, weil ich war kein Mitglied im Aufsichtsrat und solange ich nicht weiß, was die getan, gemacht oder nicht getan haben, also über solche Leute möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht urteilen oder verurteilen.
Wir sind uns da auch wieder einig. Ich möchte aber noch zu bedenken geben, dass es vielleicht auch ein bisschen am Präsidium gelegen haben kann. Das ist natürlich die Frage, inwieweit das Präsidium gesagt hat, das interessiert uns jetzt mal gar nicht. Ob man das jetzt nur dem Aufsichtsrat vorwerfen kann, da müsste man die Details kennen, die wir beide nicht kennen und können da schlecht was zu sagen.
Ja. Gut, dann nehme ich jetzt nochmal ganz direkt die Frage vom Oliver Gott. Was sollte aus Ihrer Sicht der neue Aufsichtsrat anders machen als der bisherige? dann jetzt mal Butter bei der Fische, nehmen wir an, das Präsidium sagt, oh nee, schon wieder der Aufsichtsrat, der nervt. Ach, was wollen die schon wieder wissen? Wie gehen sie dann gegenüber diesem Präsidium vor?
Ich fordere die Sitzungstermine ein. Es ist vorgesehen, dass Bericht erstattet wird. Wenn der mir mündlich nicht erstattet wird, dann muss ich den schriftlich einfordern. Und dann muss ich den so lange Druck machen, bis da was passiert.
Sehe ich genauso. Also die Informationen, die müssen natürlich schnell und präzise sein über die ganze finanzielle Situation, über die personelle Situation, die beim Verein vorhanden sind. Man muss darauf achten, dass nicht unnötig Geld für unnötige Dinge ausgegeben werden und so weiter und so fort. Da gibt's so viele Dinge, die drauf zu schauen sind. Alle die jetzt hier aufzuführen, das ist ein bisschen arg viel.
Da würde ich gerne die Frage von Wilma Santos mit einbringen, der fragt, wie konnte es passieren, dass bei dem installierten Aufsichtsrat der VIP-Bereich unter Mario Noll der teuer renovierten ausgestattet wurde bei der aktuellen finanziellen Lage?
Ja, die Frage kann ich natürlich auch nicht beantworten, weil ich war nicht im Aufsichtsrat und das steht mir auch nicht zu und es war mir auch nie bekannt. Es wurde auch nie irgendwie in einer Mitgliederversammlung das irgendwie groß angeschnitten oder diskutiert. Tut mir leid, muss ich absolut passen.
Die Antwort wäre einfach, wenn das eine Ausgabe ist, die den Finanzplan überschreitet, dann müsste sie der Aufsichtsrat genehmigen. Und wenn ich in der Lage sowas vorgelegt bekommen hätte, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich zugestimmt hätte. Ist die Frage, wurde das vorgelegt, wurde das gemacht oder wurden andere Mittel aus dem Finanzplan zweckentfremdet, verwendet dafür? Alles das wissen wir jetzt nicht.
Ja, aber was passiert denn dann, wenn Sie nicht zustimmen?
Dann kann es die Ausgabe nicht geben, wenn wir nicht zustimmen.
Das heißt, in gewisser Hinsicht greifen Sie dann auch schon in das Tagesgeschäft und so weiter auch ein bisschen mit ein? Oder zählt es dann nicht mehr zum Tagesgeschäft?
Tagesgeschäft ist für mich das, was im Finanzplan abgedeckt ist. Aber wenn was außerhalb ist, dann bedarf es der Genehmigung. Dann ist es kein Tagesgeschäft mehr.
Also Wilma Santos würde auch ganz gerne noch wissen, ob sich der Aufsichtsrat ins Tagesgeschäft und in Personalien einmischt.
Also in die Personalien mit Sicherheit nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt der Aufsichtsrat herkommt und sagt, wir sind jetzt mit dem Rainer Hullig nicht mehr zufrieden oder mit dem Günter Sebert oder mit dem Vorstand. Also das kann es nicht sein.
Wenn wir gerade bei Personalien sind, eine Änderung im neuen Satzungsentwurf habe ich entdeckt, nämlich dass nicht mehr der Wahlausschuss Präsidiumskandidaten vorschlägt, sondern zukünftig der Aufsichtsrat. Was halten Sie denn davon?
Das ist natürlich auch so eine heikle Geschichte. Ne? Man hat ja gesehen, wie lange der Herr David, der ja wirklich keine unbekannte Größe ist, ja in Mannheim als ehemaliger Bürgermeister, der viele Verbindungen hat, wie schwer er es gehabt hat, jemanden zu finden. Und was war es letzten Endes? Es hat jemand, der Herr Künstler, jemand selber organisiert und nicht der Herr David. Das muss man auch mal klipp und klar sagen. Ja? Es war nicht die Leistung des Herrn David, sondern das ist ein guter Bekannter vom Herr Hafner. Und der hat ihn angesprochen, der hat mit ihm darüber geredet und der war dann bereit, das Präsidiumvorsitz zu übernehmen. Und das war nicht die Leistung vom Herrn David.
Okay, das heißt, Sie haben eigentlich gar kein Problem damit, dass da so ein bisschen die Strukturen verändert werden, auch die Machtverhältnisse verändert werden.
Problem haben wir damit nicht, nee.
Ja, aber muss man schon ein bisschen genauer erläutern. Also es ist ja, so weit wie wir das verstanden haben, schlägt das Präsidium jetzt den Wahlausschuss vor und der Wahlausschuss schlägt den Aufsichtsrat vor und der Aufsichtsrat schlägt dann wieder die Kandidaten fürs Präsidium vor. Das heißt, alles ist in eine Richtung gehend.
Eingeschlossener Kreis,
ja gut. Man will ja einheitlich auftreten, ne? Also
das hoffe ich.
Beim alten System ist es aber so, dass ständig die Wechselwirkung zwischen Präsidium und Wahlausschuss besteht. Die zwei können sich natürlich die Kandidaten zuschieben. Die könnten theoretisch für den Aufsichtsrat auskegeln, wer da rein darf und wer nicht rein darf. Damit will ich nicht sagen, dass das jetzt hier der Fall war. Den Eindruck habe ich jetzt bei uns nicht und ich weiß auch von keinem anderen Fall. Aber das System, was wir jetzt haben, ist aus meiner Sicht auch durchaus anfällig, wenn man das missbrauchen wollte.
Ja, vom Missbrauch ist man nie gefeit. Das muss man auch immer ganz klar sagen. Und die Geschichte, die entdeckt man auch nicht gleich am nächsten Tag, wenn jetzt irgendwo Missbrauch getrieben wird. Ja?
Da passt die Frage von Jack prima. Wie stellen Sie sich denn die Kommunikation mit der Öffentlichkeit? Ich nehme jetzt zunächst einmal an, das sind erstmal die Mitglieder des Vereins, bevor es dann die breite Öffentlichkeit wird. Wie stellen Sie sich die Kommunikation mit der Öffentlichkeit vor, falls irgendwelche Missstände aufgedeckt würden durch den Aufsichtsrat?
Ja, sollten Missstände entdeckt werden, muss natürlich selbstverständlich Konsequenzen und die Missstände natürlich auch beseitigt werden, ist ja gar kein Thema. Aber bei Missstände muss man natürlich auch immer noch auch die Belange des Vereins, ob man dann wegen jedem Missstand jetzt manchmal morgen anrufen soll und so weiter und so fort. Bei gravierenden Dingen, das ist für mich überhaupt gar keine Frage, da muss man natürlich dann an die Öffentlichkeit gehen. Das kann man nicht unter den Teppich kehren.
Muss für mich aber die Ultima Ratio sein, da muss alles andere schon ausgeschöpft sein. Also ich erinnere mich an die Zeit, wo das alte Präsidium um die Hoherschaft der Homepage gekämpft hat. Es gab kaum was Peinlicheres als die Zeit für den Verein. Und dass ein Aufsichtsratsvorsitzender an die Presse geht, ohne dass das vorher mit allen so besprochen ist, das kann wirklich das nur die allerletzte Maßnahme sein. Es muss aber das Präsidium eigentlich schon vor der Abwahl stehen, wenn es so weit kommt. Also das kann eigentlich nicht Aufgabe des Aufsichtsrats sein. Der muss das vorher intern klarkriegen.
Das ist ein guter Stichpunkt. Die Frage von Markus passt da gut dazu. Er würde nämlich gerne wissen, wie Sie denn gegebenenfalls gegen Leute aus dem Aussichtsrat vorgehen würden, die interne an die Presse weitergeben. Das heißt, eigentlich ist es nicht für die Presse gedacht, aber irgendein Maulwurf ist doch dabei, der zum Beispiel gute Kontakte zur Bild-Zeitung hat und dann das eine oder andere rauslässt. Wie würden Sie denn in so einem Fall reagieren?
Also eine Frage war ja, ob wir ihn rausschmeißen könnten.
Ja, ich habe es extra.
Das können wir nach der Satzung nicht, da muss eine Mitgliederversammlung her. Aber dass das ein absolutes No-Go ist, ist klar. Und wenn derjenige das öfters machen sollte oder ein zweites Mal machen sollte, dann würde ich ihm also nahelegen wollen, dass er vielleicht da freiwillig nicht mehr mitarbeitet.
Okay, ich glaube, da brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen.
Herr Häusermann, Sie sehen mir auch ziemlich hemdsärmlich aus. Könnten Sie es dann dem richtig direkt so erklären, dass er es auch versteht?
Ach so, ja, nee. Entschuldigung.
Der Jack würde gerne wissen, wie Sie sich denn die künftige Zusammenarbeit im Aufsichtsrat vorstellen. Also, nee, die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Präsidium vorstellen. Regelmäßig treffen, wie oft, sowas interpretiere ich das jetzt mal.
Ja gut, die Satzung zieht ja vor, dass man sich viermal im Jahr trifft.
Ist das nicht ein bisschen wenig eigentlich?
Da kann man sich immer streiten, das ist ja klar, aber was bringt mir das, wenn ich mich 10 oder 12 Mal im Jahr drüber treffe und erzähle dann doch bloß über den Fußball, wie die ganzen Spiele waren und so weiter und so fort, sondern wir sind hier ein Aufsichtsrat, der kontrolliert und Kontrolle, sprich sind die Finanzen. Und wir können uns nicht jeden Monat eine Bilanz vorlegen lassen. Das kostet erstens mal Geld. Ja. Und also das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass man sich, wenn man sich 4-5 Mal trifft, wenn irgendwie dringende Angelegenheiten vorhanden sind, da bin ich mir ganz sicher, da sind die Leute auch bereit, über diese 4 Mal sich zusammentreffen. Wenn hier eine gute Harmonie im Aufsichtsrat vorhanden ist, da trifft man sich einfach. Wenn keine gute Harmonie innerhalb vom Aufsichtsrat ist, dann fehle ich halt einfach mal, weil ich das Schnuppe habe oder sonst irgendwas.
Ja, und die Zusammenarbeit mit dem Präsidium, wie tauscht man sich da aus?
Also ich stelle vielleicht mal die Frage wörtlich, Entschuldigung, wollte nicht unterbrechen. Sehen Sie Ihre Aufgabe als Kontrollorgan im Verein eher in Opposition zur Vorstandschaft oder eher als eine Art große Koalition mit der Vorstandschaft?
Also für mich ist das keines der Modelle zutreffend. Ja. Also wenn wir schon da bei der Politik bleiben, dann würde ich uns eher als so eine Art Bundesverfassungsgericht sehen, die darauf überwachen, dass das Grundgesetz hier die Satzung eingehalten wird. Aber die Politik wird immer noch in Berlin gemacht. Das heißt, das Präsidium macht das Tagesgeschäft, bestimmt die Vereinspolitik und wir sagen, Achtung hier Satzung, Achtung hier Finanzen nicht in Ordnung, ganz irgendwelche genau. anderen Themen. Ja. Aber natürlich müssen die in relativ breite Leitplanken gesetzt bekommen von uns, damit sie da drin arbeiten können. Das darf natürlich nicht so sein, dass wir die Vereinspolitik abändern, wo sie uns nicht gefällt. Wir können das dann tun, wenn sie gegen Satzung verstoßen, wenn Geld ausgegeben wird, was nicht da ist, dann ja. Aber es kann nicht sein, dass alles, was das Präsidium macht, nochmal von uns vielleicht bis aufs Komma geändert wird. Und das ist es nicht.
Wie sieht es denn aus? Ist der Aufsichtsrat dafür zuständig, zu überprüfen, ob die Satzung eingehalten wird? Ich habe in der Satzung selbst dazu nichts gefunden. Wer ist denn dafür zuständig? Wissen Sie das?
Das ergibt sich meines Erachtens schon aus dem Titel Aufsichtsrat. Das überwacht das Präsidium und das Präsidium ist das Organ, was sich an diese Satzung in den meisten Fällen zu halten hat.
Jedes Gremium.
Ja. Präsidium macht die Hauptarbeit sozusagen und wenn wir Aufsichtsrat sind und die Arbeit des Präsidiums überwachen müssen, dann gehört natürlich die Einhaltung der Satzung, auch wenn es da drin nicht geschrieben wird, einfach aus grundsätzlichen Gedanken dazu.
Das heißt, in Zukunft gibt es auch Protokolle?
Gab es vorher keine?
Ja. Oh. Es gab vorher Protokolle, keine Protokolle. Da
konnten von Aufsichtsratssitzungen oder von?
Nein, von Mitgliederversammlungen zum Beispiel.
Von Mitgliederversammlungen?
Soweit ich weiß.
Nein, das kann nicht sein. Weil jede Mitgliederversammlung wird ja per Band aufgenommen. Das gibt's nicht. Kann es nicht sein. Das kann so nicht stimmen.
Also ich kann mich an Sachen erinnern, wo im Prinzip nicht vollzogen werden konnte, wie das Gremium bestimmt hat und was für Ergebnisse eigentlich zustande kamen und wer wofür verantwortlich ist. Und die wurden dann oft eingefordert und die kamen dann einfach nicht, weil es keine gab. So zum Beispiel. Aber das werden wir dann sehen.
Mhm. Das würde man einen Protokollant bestimmen für die nächste Sitzung.
Wilma Santos würde ganz gerne noch wissen, wie die künftigen Aufsichtsratmitglieder versuchen, die Sponsorengenerierung zu unterstützen. Sehen Sie da die geeigneten Leute? Sehen Sie sich da in der Position? Auch Herr David hat es ja so angesprochen, dass die Aufsichtsratmitglieder auch ja, Geld anbringen können sollten, so ganz weitläufig gesagt. Ist das der Schuh, den Sie sich anziehen?
Ja Gott, das mit dem Schuh anziehen. Finanzen ist natürlich halt immer das Thema schlechthin und beim Waldorf sowieso. Was können wir machen? Wir können nur miteinander reden, wir können die Leute, die man kennt, darauf ansprechen, Überzeugungsarbeit machen und so weiter und so fort. Das ist, also das, so sehe ich das eigentlich, Ideen mit einbringen, was man vielleicht im Marketing oder sonst irgendwo vielleicht verbessern könnte oder mit Personen und so weiter und so fort. Aber dass man jetzt halt hier durch die Gegend renne und jetzt die Firma X oder die Firma Y anspreche, also das sehe ich nicht als Arbeit des Aufsichtsrats.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei der Akquise, wenn jetzt, sagen wir mal, ein größerer Sponsor zur Verhandlung ansteht, dass man sagen kann, hier, das ist unser Team, der Aufsichtsrat gehört dazu. Da haben wir einen Finanzfachmann, da haben wir einen Jurist, da haben wir noch jemanden, der ein eigenes... Dass man einfach sagt, wir arbeiten hier im Verein zusammen und da haben wir auch noch Experten. Das könnte das Vertrauen bei einem Sponsor natürlich dann schon erhöhen in die Arbeit im Verein. Dass die wissen, da gibt es auch ein Kontrollgremium, das passt auf, was auch mit meinen Sponsorengeldern letztlich passiert, dass das richtig eingesetzt wird. Also die Chance kann man auf die Art nutzen.
Okay, Tom, ein treuer Zuhörer, der uns immer mit vielen Fragen unterstützt, würde ganz gerne wissen, er schreibt so, in welchen zeitlichen Abständen wird man Berichtspflichten von den dafür zuständigen Personen einfordern? Machen Sie das überhaupt?
Also wenn wir viermal im Jahr eine Sitzung haben, dann will ich natürlich auch einen qualifizierten Bericht haben. Also je weniger wir uns treffen, desto detaillierter will ich das natürlich haben. Nicht, dass wir dann, wie Sie sagen, am Ende nur über den Fußball reden. Das kann nicht Ziel der Sitzung sein. Deswegen würde ich mal sagen, vierteljährlich möchte ich was wissen, ob das jetzt schriftlich sein muss oder nicht, das kann man sehen. Ich meine, das Präsidium macht bis jetzt eine ordentliche Arbeit, man wird sehen, wie die mit uns zusammenarbeiten, solange das Vertrauen da ist und das gut klappt, kann man das auch noch etwas lockerer sehen, dann muss das nicht schriftlich sein. Wenn ich merke, es gibt Probleme, da kommt nichts, dann muss man vielleicht mal eine Gangart härter einlegen.
Sehen Sie auch so?
Sehe ich genauso.
Er würde auch ganz gerne wissen, ob geplant ist, die Buchführung bzw. die Vertragsgestaltung der vergangenen Jahre einer kritischen Innenrevision zu unterziehen.
Einer kritischen Innenrevision? Wer soll die Innenrevision bitte sein? Innenrevision kann immer nur eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sein oder eine Steuerberatungsfirma. Also mit Sicherheit nicht. Dass jetzt eine Person jetzt aus dem Aufsichtsrat oder Ehrenältestenrat jetzt hergeht und jetzt hat jeden Beleg sich anguckt, mit Sicherheit nicht.
Das heißt, Schlussstrich über die Vergangenheit, wir schauen in die Zukunft.
Sagen wir mal, diese Verträge mit dem Herrn Lapidakis oder sowas, was einen jetzt auch noch belastet, das könnte man sich natürlich anschauen. Das macht vielleicht Sinn, jeden Stein in der Vergangenheit jetzt umzudrehen, vielleicht weniger. Aber was jetzt noch Auswirkungen hat auf die Gegenwart, das schon. Das müsste man den Umfang mal definieren. Aber jetzt jeden einzelnen Spielervertrag, braucht kein Babatz-Vertrag mehr anschauen. Das haben wir gesehen Babatz auf der letzten Mitgliederversammlung, was der noch bekommen hat. Und das Thema ist dann ausgestanden und Schlussstrich.
Solche Dinge wie Babatz, die dürfen natürlich nicht mehr passieren. Dass man immer mitgeteilt bekommt, kriegst du raus. Ja, und dann geht der gute Mann vor das Gericht und kriegt dann noch Recht. Und kannst ja kriegst verzählt. Deswegen bin ich ein großer Befürworter, dass ein Jurist mit hier reingeht, der genau hinschaut. Anscheinend stimmen die Verträge nicht. Wäre die nicht richtig gestaltet. Oder man wird halt nicht richtig informiert. Ich weiß es nicht. Entweder stimmen die Verträge nicht oder man wird nicht richtig informiert. Oder man lebt irgendwo in einer Welt, wo man sagt, oh, ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein.
Also ich kann mich an, glaube ich, keinen Prozess vor dem Arbeitsgericht erinnern,
wo der Waldhof
gewonnen hat.
Das ganz genau, sehe ich genauso.
Ist auch schwierig als Arbeitgeber.
Aber
wenn man sich anschaut, welche Summen wir da dann letztendlich bezahlen mussten, dann, also das finde ich schon sehr unangenehm, wenn ich sehe, wie die Fans sich viel Mühe geben und Geld spenden und sammeln und so weiter. Und da wird dann gerade mal die Spritrechnung vom Herrn Babatz damit bezahlt. Das finde ich also schon sehr deprimierend, muss ich sagen.
Juristisch war es wohl so, dass die Frage, ob dieser Aufstieg von der vierten in die vierte Liga ein Aufstieg ist, das ist natürlich ein Problem, wenn der Vertrag gemacht wurde, als die Ligareform noch nicht da war, kann man sowas sehr schwer voraussehen.
Aber man kann einen Vertrag so gestalten, dass es eindeutig ist. Wenn wir in dieser Liga spielen, dann verlängert sich dein Vertrag. Dort steht es schwarz auf weiß drin. Es muss klar und nicht, wenn wir aufsteigen. Wenn wir in der dritten Liga spielen, läuft dein Vertrag weiter. Und fertig. Wenn wir es nicht schaffen, dann ist der Vertrag ausgelaufen. Fertig aus. Ganz simpel und einfach. Da brauche ich, Entschuldigung, nennen wir einen großen Jurist. Ja. Und keiner, der mittlere Reife sogar braucht. Also ein ganz klarer Satz. Und da habe ich einfach das Gefühl, da stimmt einiges nicht in dem ganzen Laden.
Eine andere Konstruktion hätte das von vornherein vermieden. Ich denke auch, dass wir da auf einem besseren Weg sind. Ja. Wir haben, glaube ich, jetzt Verträge, die über ein Jahr gehen, zumindest im ganz, ganz großen Teil. Da wird uns jetzt sowas schon mal nicht mehr blühen.
Wenn es so stimmt, ne?
Wenn es so stimmt. Mal machen die Innenrevision, dann sehen wir es.
Ja.
Gut, immer noch Tom mit seiner Frage. Er würde ganz gerne wissen, wie Sie als noch Außenstehende die Außendarstellung des Vereins in der jüngeren Vergangenheit im Hinblick auf immer wieder verschobene Mitgliederversammlungen, Aufsichtsratswahlen und so weiter beurteilen.
Hat mir ein bisschen wehgetan, dass das immer wieder verschoben wird. Und also man muss irgendwie klare Ankündigungen machen, natürlich dann auch dazu stehen. Das hat jetzt nicht unbedingt gerade viel Vertrauen gebracht bei den Mitgliedern. Mag vielleicht auch Gründe geben, die dafür gesprochen haben, das zu tun, aber dann ist es zumindest nicht so glücklich kommuniziert worden.
Okay, Ivo unterbricht mich. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ivo, wo sind wir?
Ja, ich wollte darauf hinaus, aber scheinbar ist es inzwischen sogar gestrichen. In der neuen im neuen Satzungsentwurf stand ganz am Ende, dass diese Satzung am 7. April verabschiedet wurde. Den Absatz, der wurde inzwischen gestrichen, ich habe es heute erst wieder ausgedruckt, er taucht nicht mehr auf. Irgendwie.
Gut, eine Frage, das Datum der Mitgliederversammlung einzutragen.
Ja. Eine Frage hätte ich jetzt noch an den Juristen. Und zwar steht auch, glaube ich, irgendwo da am Schluss der Satzungsänderung drin, dass eben die neue Satzung erst eingetragen werden muss im Vereinsregister oder so ähnlich. Wie heißt es?
Wird wirksam mit Eintragung ganz in das Vereinsregister.
Genau. Dankeschön. Mhm. Wie wird das gemacht? Weil eigentlich wird die Satzungsänderung ja erst an dem Abend dann beschlossen, dann müsste sie ja, um wirksam zu sein, das heißt, um so Paragraphen dann anzuwenden, dass keiner unter 40 kandidieren darf für den Aufsichtsrat und dass auch der Aufsichtsrat verkleinert wird, das müsste ja eigentlich erst eingetragen werden, bevor die dann auch nach der Satzung abgestimmt werden kann. Ist das richtig so?
Das ist aus meiner Sicht erstmal so richtig. Das kann natürlich sein, dass der Wahlausschuss sagt, ich schlage trotzdem nur so viele Leute vor, weil ich natürlich schon für die Zukunft diese Satzung einhalten möchte. Der Wahlausschuss kann ja so viele Leute vorschlagen, wie er es für richtig hält. Von daher kann er natürlich sagen, ich befolge quasi vorauseilend das schon. Andere Möglichkeit wäre eventuell, ob man nochmal abstimmen lässt, dass man für die Wahlen schon anders verfährt. Aber eine Satzung kann eigentlich damit auch nicht außer Kraft gesetzt werden. Also ich denke schon, dass wir nach der alten wählen müssen.
Okay. Der 7.4. steht übrigens immer noch drin, ich hatte es nur überlesen.
Das ist aber interessant dann, weil das würde ja auch
heißen. Kann aber geändert werden natürlich, wenn wir das ändern und stellen die geänderte Satzung zur Abstimmung an der Mitgliederversammlung, dann kann man das Datum dann natürlich korrigiert haben und dann gilt das Richtige. Das kann man also noch, noch hinkriegen.
Ich möchte bloß noch eins ganz kurz einwerfen. Wir reden jetzt schon wieder von Wahlen. Es gibt eine neue Satzung. Wer weiß, wie lange wir wieder über diese neue Paragraphen diskutieren. Vielleicht wird es wieder Mitternacht, dass dann doch wieder Kavale stattfindet. Also.
Was aber eine katastrophale Außenwirkung wäre, da sind wir uns, glaube ich, dann schon einig, oder?
Wäre natürlich nicht gut, ist ganz klar. Wenn man jetzt mal über alles einen Schlussstrich ziehen können und dass der Verein wieder so aufgestellt ist, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Wenn man 2 Jahre braucht, bis man endlich einen Präsident findet und ein Präsidiumsmitglied am anderen springt ab und man muss den Carlo von Oppel wieder ausgraben, dass man 3 Leute drin ist. Ja, dass das natürlich nicht gut aussieht, ist ja ganz klar.
Ja, ich muss jetzt mal, ich fange jetzt mal extra früh an mit meinem Schlusswort, bevor Igor mich wieder abwürgt und ich wichtige Sachen noch sagen muss. Ich muss mal eindeutig sagen, meine Fragen oder unsere Fragen waren vielleicht etwas kritisch heute Abend, die sind aber nicht so boshaft gemeint. Wir stehen dem Ganzen sehr wohlwollend gegenüber und wollen nur das Beste für unseren Verein. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir da so ein bisschen nachbohren vorher, weil wir wollen eben keinen zahnlosen Tiger mehr und wir möchten unbedingt Leute drin haben, die sich mit dem Verein identifizieren und das ist mir eigentlich zu wenig, sondern die auch wirklich qualifiziert mitarbeiten können. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir die Arbeit des Präsidiums irgendwie kritisch sehen oder da irgendwas Böses vermuten. Ganz im Gegenteil, ich finde, das Präsidium, das macht bis jetzt einen hervorragenden Eindruck und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass es wieder ernsthaft aufgeht. Oh. Doch, ich habe mich schon. Ich komme aus einer tiefen Talsohle. Da kann es eigentlich nur aufwärts gehen. Nein, ich finde, sie machen es gut. Und ich weiß aber auch, wie schnell Präsidien wechseln und wie schnell Belange geändert werden und auf einmal Prioritäten doch verändert werden. Und ich möchte ganz gern, dass es uns erspart bleibt, dass wir nochmal gegen die Wand fahren. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt auch mal so ein paar kritische Fragen in Bezug Aufsichtsrat und Präsidium und so weiter gestellt haben. Das musste ich jetzt noch loswerden, Ivo, bevor du mich nachher wieder abwirkst. Und das ist mir ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang komme ich nämlich auch zum Chainer Johnny und seiner Frage, der nämlich gerne wissen würde, ob es Informationen gibt, ob Helmut Rufe für den Aufsichtsrat kandidiert. Und jetzt gebe ich an den Ivo weiter.
Genau, mit dem Herrn Rufe haben wir ebenfalls im Vorfeld der Sendung gesprochen. Den werden wir jetzt allerdings nicht einspielen. Das würde den Rahmen der Sendung sprengen. Den gibt es allerdings bei uns auf der Website in unserem neu eingerichteten Blog zum Download, ein 4,5 Minuten Interview circa. Da erfährt man dann alles, irgendwie, was man in Bezug auf Herrn Rufe und die Aufsichtsratswahl und sonstige Dinge
gibt mal möchte. So einen kleinen Teaser.
Ganz genau. Und den Blog wollen wir natürlich auch weiterführen. Und da haben wir uns vorgenommen, immer wieder Fragen aufzugreifen, die für uns interessant sind. Also jetzt gerade sowas mit Herr Rufe ist zum Beispiel interessant. Er hat im Vorfeld einiges angekündigt, was da nicht richtig geklappt hat. Und da wollten wir dann schon mal wissen, wie es denn jetzt aussieht. Deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir nicht nur einmal im Monat eine Sendung machen, sondern auch mal zwischendrin mit unserem Mikrofon auftauchen. Wie würden Sie es denn persönlich sehen, wenn Herr Rufe kandidiert, falls er kandidiert?
Ich persönlich.
Ja, oder auch Alex.
Also wenn er kandidiert, um Opposition zu machen gegen das Präsidium, halte ich es für den falschen Weg. Dafür ist der Aufsichtsrat nicht gedacht, das haben wir vorhin schon mal gesagt. Wenn er die Möglichkeiten, Sponsoren zu bringen, dort wahrmacht, wenn er dann sagt, ich bringe die Banken, die ich vorher schon parat hatte, vielleicht doch zum SV Waldhof, dann kann man natürlich nicht Nein sagen. Das ist natürlich völlig richtig. Wenn da jemand sagt, ich bringe das, was ich da zu bieten habe, in den Verein ein, dann müssen wir das dankbar annehmen. Aber keine Opposition zu dem Präsidium, gegen das er bei der Wahl unterlegen ist.
Herr Häusermann?
Wollen Sie ganz meine ehrliche Meinung?
Wir sind unter uns, keiner hört es außer uns. Alles
klar. Okay, also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, also ich bin nicht begeistert. Wenn ich das Wort Finanzdienstleister schon höre oder eine Bank aus Liechtenstein, die bereit ist in einem sechsstelligen und so weiter und so fort, klingt für mich alles unseriös, tut mir leid.
Das sagen Sie mir als Banker?
Ja, es gibt auch unseriöse
Banker. Deshalb.
Gibt auch unseriöse Banker, selbstverständlich.
Naja gut, aber man muss aber doch immerhin mal fairerweise sagen, dass er zumindest an dem Abend doch gesagt hat, er hat einen Sponsor mit 100.000 und das muss ich ihm dann genauso abnehmen.
Sechsstellig, hat er gesagt.
Ich nehme extra die niedrigste Variante davon. Okay. Und es war im Prinzip auch da muss ich ihm recht geben, die tatsächlich einzige wirklich verbindliche Zahl, die am Abend auch genannt wurde. Auch bei mir Künstler, seinem Team war es irgendwie so, ja, der wird und kommt noch und so weiter. Ich hoffe, das kommt dann eben auch noch.
Also ja, da muss ich wieder korrigieren, Summen wurden genannt, es wurden nur keine Namen genannt, woher die Summen kommen.
Ja, aber da war auch ein großer Batzen, 680.000 von Zusagen, die schon gemacht wurden, aber noch nicht fest sind. Das ist natürlich nicht viel anders wie der Finanzdienstleister aus Liechtenstein. Genau. Von daher kann ich euch allen nur empfehlen, hört euch das Interview an und dann kann man immer noch sehen, wie es weitergeht. Ja, Ivo?
Ja, wir haben noch 5 Minuten.
Dann können wir vielleicht mal diese All-Time-Favorite-Frage vom Tom noch stellen. Welches war das beste Live-Spiel, das ihr beim Waldhof Mannheim miterlebt habt? All-Time-Favorite-Spiel?
Ja, für mich?
Beide.
Ah, okay. Für mich das Sieg vom Waldhof gegen Kaiserslautern.
Ah, schon lange her.
Genau.
Selbst im Stadion ist, mir hätte jetzt spontan, wenn mir das Linksspiel eingefallen, da war das Beste aber eigentlich nach dem Spiel. Das Spiel selbst war ja nichts, aber der Aufstieg war so das einzige Erfolgserlebnis, was ich in der Stadionzeit in den letzten Jahren nochmal erlebt habe. Sonst.
Ah, bist ja noch jung. Vielleicht kommt ja noch was. Und ich würde auch ganz gern wissen, wie schätzen Sie die Chancen ein für den restlichen Spielverlauf? Wie sieht es aus mit dem Aufstieg oder wie entwickelt sich die sportliche Leistung?
Ich bin immer super optimistisch. Ich glaube dann auch dran, dass noch was geht, wenn wir Nöttingen zu Hause schlagen. Also ich bin da noch voll in der Hoffnung, dass das noch klappt.
Ich habe immer ein klein wenig pessimistische Einstellung, aber immer mit der Hoffnung, dass man das, was ich mir also ausdenke, dass es dann doch nicht so eintrifft. Ne?
Das heißt, im Gegensatz zum Alex sind wir beide schon die richtigen alten Waldhöfer, die auch das Waldhof-pessimistische Gen schon in sich aufgenommen haben.
Wir müssen endlich mal wieder Glück haben jetzt. So langsam ist unsere Zeit.
Ja, ich glaube, mit dem neuen Präsidium ändert sich das. Ich meine, wer hätte denn vor ein paar Wochen gedacht, dass wir tatsächlich nochmal so rankommen und tatsächlich eine Chance haben? Also vor 4-5 Wochen war eigentlich die Saison schon gelaufen. Ja. Nach diesem erbärmlichen Aus dann noch beim Herbst Pokal, war das eigentlich für mich schon wieder mal gegessen. Aber bis jetzt sieht es doch ganz gut aus und vielleicht klappt es ja auch ganz gut.
Das gut. Ist korrekt. Ich möchte mich bei unseren beiden Studiogästen bedanken. Danke Alex, danke Herr Häusermann, dass Sie uns heute Abend hier zur Verfügung standen, auch bei dem etwas schwierigen Thema. Ich sage vielleicht noch, wann die Mitgliederversammlung ist, auf der der neue Aufsichtsrat gewählt werden soll. Die findet am 18.04., das ist ein Montag, um 19 Uhr statt, und zwar im Franziskussaal auf dem Waldhof draußen.
Speckweg.
Für die Leute, die ein Navi brauchen, um dahin zu finden, das ist der Speckweg. Ansonsten hoffe ich, dass wir keinen von Ihnen beiden abgehalten haben, davon heute nach Illertissen zu fahren, irgendwie um den SV Waldhof zu unterstützen. Alex?
18 Uhr unter der Woche, da arbeite ich noch.
Okay.
Für mich war das ganz einfach. Die Auswärtsspiele, die ich gesehen habe, die haben es nicht gewonnen. Und da, wo ich nicht dabei war, die haben sie gewonnen. Also bleibe ich jetzt zu Hause bei den Auswärtsspielen. Ganz einfach.
Aber diese hätten Sie vielleicht mal Chancen, dass Sie ein paar sehen mit diese gewinnen. Er wirkt mich schon wieder ab. Ihr seht, das habe ich mein Statement früh angefangen diesmal.
Okay. Genau, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir am Samstag in Hollenbach spielen um 15.30 Uhr. Genau. Und dann das ganz wichtige Spiel am 15.04., das heißt kommende Woche Freitag um 19 Uhr, das Abendspiel freitags gegen den FC Nöttingen, gegen den Tabellenführer. Ich hoffe, da kommen dann auch ein paar mehr Zuschauer. Ich bedanke mich nochmal. Ich hoffe, die Zuhörer fanden es genauso spannend und interessant, wie wir auch am Mikrofon waren, außer Alex Rudnick und Bernd Häusermann heute Abend, der Dasch.
Und der Ivo.
Bis dann.
In blau und schwarz. her, meine Buben. Wir singen aufs Neue. Schwarz, Hand in Hand, Arm in Arm durch unser Land. Blau.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.